Hallo, guten Abend. Mein Name ist Nils Bohrmann. Ich wollte mich ganz kurz vorab entschuldigen, dass heute hier ein Stück mit deutschen Israelis und Palästinensern stattfindet, das 10 Jahre alt ist.
Man nehme eine Handvoll Palästinenser, gebe ein paar Israelis dazu, vermische das Ganze mit dem Konflikt und schmecke es mit Deutschen und ihren Schuldgefühlen ab. So geschehen vor 10 Jahren an der Berliner Schaubühne. Damals zeigten die israelische Regisseurin Yael Ronen und ihr Ensemble mit der Premiere des Theaterstücks Dritte Generation, dass der Nahostkonflikt nicht nur sehr verschieden betrachtet werden kann, sondern durchaus auch humorvoll.
Ich habe damals an der Schaubühne, als wir das Stück gemacht haben, mich für die niedrigen Produktionsbedingungen entschuldigt. Und heute, 10 Jahre später hier am Gorki, ist es noch räudiger. Ich bin einfach Theater gewohnt, wo Ästhetik etwas zählt und etwas bedeutet. Und wo es auch richtige Kostüme gibt und Rollennamen. Aber hier am Gorki ist es einfach ein bisschen anders.
Zehn Jahre später lotet das Team von damals die Themen aus heutiger Sicht noch einmal aus, in völlig veränderter politischer Lage, an einem postmigrantischen Theater in Berlin-Mitte, dem Maxim-Gorki-Theater.
Vor 10 Jahren habe ich so angefangen. Hallo, guten Abend, mein Name ist Nils Bohrmann. Ich bin bei dieser Arbeit meinen Kollegen mit Respekt und Achtung begegnet und wurde mit einer komplett anderen Arbeitsweise konfrontiert. Es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Niveaus der einzelnen Schauspieler waren. Was sicherlich auch mit der anderen Bildung da unten zusammenhängt. Die Regisseurin ist ja auch Israelin und der Humor ist nicht immer ganz meins.
Viel ist politisch passiert in den vergangenen Jahren. Nicht nur leben heute viele Menschen aus dem Nahen Osten in Berlin. Längst schlägt sich der wachsende Nationalismus auch in den Wahlerfolgen der AfD nieder.
Das kann man eigentlich sagen, stimmt noch 1:1 auch heute. Nur, dass ich mich nicht mehr für die schauspielenden Mitmenschen neben mir hier auf der Bühne entschuldigen muss. Die bilden mittlerweile den Rücken des Ensembles dieses sehr erfolgreichen und auch sehr prämierten Theaters.
Third Generation, Next Generation, so heißt der Blick der Theatermacher auf die aktuelle Situation. Wie steht's heute um die Schuldgefühle, um Antisemitismus, Rassismus und Vorurteile? Darüber und über vieles andere sprechen wir in der kommenden Stunde mit Dimitri Schad.
So, hi, my name is Dimi and I'm a third generation Soviet Russian.
Dimitri Schad gehörte seit Beginn der Intendanz von Schirmin Langhoff und Jens Hilje zum Team des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Hier im Labor erzählt er, warum er das Ensemble jetzt verlässt, von seiner seltsamsten Premiere, warum die deutsche Erinnerungskultur manipulativ ist und von seiner Schwierigkeit mit dem Begriff Heimat. Eine Sendung von und mit Susanne Burkhardt. Er gehört zu den prägendsten Gesichtern des Gorki, Dimitri Schad. Mit 8 Jahren kam er aus Kasachstan mit seiner Familie nach Deutschland, lernte Deutsch vor dem Fernseher und längst ist er am Gorki einer der Publikumslieblinge. Aber jetzt, nach 6 Jahren, verlässt er das Ensemble. Warum?
Ich bin jetzt insgesamt 10 Jahre fest im Engagement gewesen, habe 40 Produktionen gemacht, an sehr vielen mitgeschrieben, hatte durchgehend über 100 Spielabende pro Spielzeit. Und da habe ich mich ein bisschen an den Rand der Erschöpfung gespielt und habe auch irgendwann festgestellt, dass die erzählerische Form, die wir so am Gorki gefunden haben und die ich versucht habe, so von Produktion zu Produktion weiter zu peitschen und weiterzuentwickeln, die habe ich gut zu Ende dekliniert für mich. Also so, dass ich sagen kann, jetzt kann ich mir eine kleine Pause gönnen und mache so ein bisschen ein Theater-Sabbatical.
Theater Sabbatical heißt aber, wir sehen Sie weiter auf der Bühne als freien
Ich werde weiterhin alle Produktionen spielen, die ich geprobt habe, aber vorerst mal noch nichts Neues proben, sondern mich ein bisschen berieseln lassen, inspirieren lassen, weil ich auch tatsächlich sehr neugierig bin und festgestellt habe, dass viel von dem, was ich als Theaterfundus im Kopf habe, aus der Zeit kommt, wo ich studiert habe, wo ich viel Theater gucken konnte. Und dass ich neugierig bin auf neue Impulse, die es irgendwo gibt, die ich sehen möchte und die ich tatsächlich bei diesen 100 Spielterminen, und das heißt, wenn man die Probentermine noch mit dazu berechnet, ich dann einfach pro Jahr vielleicht 10 Mal im Theater war, und das ist dann einfach zu wenig.
Das heißt, Sie gehen jetzt mehr ins Theater, wir verlieren Sie nicht gleich an den Film?
Nein. Gut, nein, auf gar keinen Fall. Ich wünschte, ich könnte vom Theater ablassen, aber ich kann es nicht. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich spiele unglaublich gerne Vorstellungen, weil es das unvorstellbar schönste Gefühl ist. Und ich merke jetzt, seit Mai wird ja im Gorki saniert das Haus, und ich werde fast wahnsinnig, weil ich keine Vorstellung gespielt habe und noch nie so lange nicht auf einer Bühne stand. Und ich kriege Entzugserscheinungen wie ein Heroin-Junkie.
Das ist aber schön zu hören, dass es sowas gibt. Ja. Als Sie am Gorki begannen vor 6 Jahren, da war das ja was total Neues. Da gab es dieses junge Ensemble plötzlich mit so unterschiedlichen Gesichtern, wie man sie sonst auf deutschen Bühnen ja eben nicht sieht. Das waren so Gesichter, die auch von verschiedenen kulturellen Einflüssen erzählten. Würden Sie sagen, dass sich in diesen 6 Jahren, die Sie jetzt am Gorki sind, mal abgesehen davon, dass Sie sagen, Sie haben da bestimmte Spielweisen vorangetrieben, dass auch dieses Ensemble und dieses Theater, dieses Haus, dass das in die Gesellschaft herausgespiegelt hat? Hat sich was verändert seitdem?
Ich habe das Gefühl, dass an vielen Theatern das, was ich sehe, ist, dass man ein bisschen die Oberfläche anfängt zu kopieren. Also, dass man sich ganz, ganz böse gesagt den Quotentürken oder den Quotenschwarzen im Ensemble leistet, aber es eigentlich nicht so meint, sondern der Anstrich ist. Genauso wie es dann ja eine Zeit lang sehr in war, Produktionen mit Geflüchteten zu machen, die nicht dazu dienten, dass diese Menschen tatsächlich eine Stimme bekommen, dass dort Biografien, Erfahrungen und einfach also sehr menschliche Dinge geteilt werden, sondern die man ausgequetscht hat und als Konzeptionsmaterial missbraucht hat. Und deswegen kann ich das ganz schwer sagen, was davon tatsächlich also so von unserer Arbeit abgestrahlt hat. Und trotzdem ist es sehr schön zu wissen, dass wir Mainstream-tauglich geworden sind. Das, was wir gedacht haben eigentlich, wo wir angefangen haben, dass das Randbiografien, Randgeschichten sein werden. Und man auf einmal dann diese Abende 70, 80, 90 Mal vor ausverkauftem Haus spielen kann, ist ein unglaublich tolles Gefühl. Zu wissen, dass wir uns Themen vorgenommen haben und biografische Felder vorgenommen haben, die an allen anderen Theatern vielleicht irgendwie auf der Studiobühne eine Sichtbarkeit hätten. Und wir das auf die große Bühne gepackt haben und das Leute gesehen haben. Also allein das ist, glaube ich, schon etwas, worauf wir extrem, extrem stolz sein können.
Interessant ist aber auch, dass das Gorki ja sich, wie auch vielleicht kaum ein anderes Theater, mit sich selber beschäftigt hat, immer wieder mit der Strategie, Identitäten zu hinterfragen. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass Yael Roon zum Beispiel und Oliver Frilitsch diesen Schwerpunkt des Gorki auf Queerness, auf Diversität selber zum Anlass genommen haben, um Stücke drüber zu machen und sich damit auch auf eine ironische Weise auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich, dass Oliver Frilitsch in einer Inszenierung gefragt hat, ob das Haus nicht auf ähnliche oder andere Weise ebenso identitäre Politik macht wie die AfD. Sie haben ja selber in verschiedenen Stücken sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wie wurde das denn über die Jahre diskutiert im Haus?
Also diese Selbstbespiegelung, das war ja von Anfang an das Programm von Jens Hilje und Shermin Langhoff, zu sagen, wir geben die Deutungshoheit nicht mehr an die Mehrheitsgesellschaft ab, die über uns spricht, sondern wir nehmen das Heft selbst in die Hand und wir sprechen über uns. Und natürlich führt diese Art von Politik und von Denken zu zwangsläufigen Selbstwidersprüchen. Zum Teil führen natürlich diese Selbstwidersprüche, diese inneren, führen zu großen Konflikten, zwangsläufig. Und die muss man dann auch gemeinsam aushalten oder austragen.
Auch in der Neuauflage von Third Generation am Gorki werden Widersprüche gemeinsam ausgehalten und ausgetragen. Hier spielt Dimitri Schad einen Russlanddeutschen. Bei der Premiere vor 10 Jahren war der Part noch von einem anderen Schauspieler besetzt. Dimitri Schad, so heißt auch seine Figur, schweigt auf der Bühne sehr, sehr lange. Und erst am Ende des Abends bricht es aus ihm heraus und es folgt ein dramatischer Wutmonolog.
My country lost 30 to 40 million people in World War II. And the reason that number is so unclear, because apparently nobody gives a flying fuck about Russian lives. 30 to 40 million people to free Auschwitz, to get rid of the Nazi regime. And you don't see a play about that here. You don't.
Das sagt also Dimitri Schad, der Schauspieler, auf der Bühne in der Yael Roon-Inszenierung. Und es folgt dann noch ein sehr, sehr langer Monolog, in dem dann sie, also die Figur Dimitri Schad, und da fängt es jetzt an, schwierig zu werden, weil es ist ja ihr Name und sie haben diese Biografie, in dem dann darüber sich beschwert wird, warum dieses Thema so wenig auf deutschen Bühnen vorkommt, warum wir so wenig darüber reden, was mit russischen Opfern war, während immer wieder der Nahostkonflikt auf der Bühne verhandelt wird. Und das kippt dann um, weil aus der Figur Dimitri Schad wird dann der deutsche Dieter Schmidt.
Ja.
Und wir können da auch noch mal kurz hören, wie es zu dieser Wandlung kommt.
Ja. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Als ich ans Gorki kam, ja, habe ich gedacht, das könnte eine richtig, richtig tolle Karrierechance für mich sein. Aber ich hatte keine Chance reinzukommen, weil deutsch und straight sein war damals nicht wirklich in. Jeder war deutsch und straight und zu behaupten, ich sei schwul, war undenkbar für mich. Und ich dachte, zu behaupten, ich sei Russe, würde mir einen großen Vorsprung geben. Aber es war ein riesiger Fehler. This whole Dimitri Schad idea was a total failure. It took me nowhere and fuck it, I might just as well come clean. So.
Ja, und dann geht's weiter als...
Dieter Schmidt sagt, wie es ist.
Dieter Schmidt.
Dieter Schmidt hat Mut zur Wahrheit. Die Multikulti-Möse Dimitri Schad ist tot. Ich habe ihn erfunden, weil ich dachte, ich müsste mich dem Zeitgeist der Internationalität unterwerfen, um im Kulturbetrieb voranzukommen. Und ich reagiere. Ich habe hier gekündigt. Dieter Schmidt hat genau wie Sie alle die Schnauze voll von amateurhaftem, autofiktionalem Dokutheater über die importierten Konflikte anderer Menschen. Wir haben auch eigene Probleme.
Also ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, ja. Das haben Sie wahrscheinlich gleich gemerkt.
Das habe ich.
Also der Monolog ist viel länger und ich habe mich gefragt, es heißt ja immer, Dimitri Schad schreibt seine Monologe selber.
Ja.
Der ist komplett von Ihnen geschrieben?
Ja.
Und wie kam es dazu? Also gab es da tatsächlich, also jetzt muss man mal aufpassen, wo man jetzt die Figur mischt mit der Person, aber gab es da tatsächlich irgendwie das Gefühl, unsere Geschichte hier, die Geschichte der russischen Menschen ist komplett unterbelichtet oder ist das alles eine große Ironie und eine Zuspitzung?
Also, der Weg zu diesem Monolog ist ein etwas längerer und tatsächlich habe ich sehr, sehr, sehr lange daran rumgebastelt, bis er die Form bekommen hat, die er jetzt hat. Als wir angefangen haben, diese Neuauflage von Third Generation zu machen, ging es natürlich darum zu sagen, was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? Das, was früher so ein Monolog war, der gesagt hat, das wird man doch noch sagen dürfen und sowas, der also damals 2009 tatsächlich Leute zu Lachsalven begeistert hat und wo man einfach beim heutigen Lesen denkt, mein Gott, nein, das essen wir heute zum Frühstück. So diese Art von Argumentation, also dass man dort ein bisschen weitergehen müsste. Und gleichzeitig ist natürlich von meiner Biografie und von dem, wie viel Opfer meine Familie hatte, Zweiten Weltkrieg, war natürlich ein Bedürfnis, auch darüber zu sprechen. Und da haben wir gedacht, gut, dann machen wir sozusagen etwas Zweiteiliges daraus. Nämlich einmal zu sagen, tatsächlich die Perspektive auf etwas anderes zu richten. Denn in der Auseinandersetzung am Gorki haben wir auch viel natürlich über die deutsche Erinnerungskultur gesprochen. Und das Problem an deutscher Erinnerungskultur ist, dass sie sehr, sehr, sehr manipulativ ist.
Ein Thema, bei dem sich Dimitri Schad durchaus in Rage reden kann. Beispiele für einen manipulativen Umgang mit Erinnerung fallen ihm viele ein.
Angefangen davon, dass ein Richard Weizsäcker dann zum 40-jährigen Jubiläum des Kriegsendes 1985 dann also davon spricht, wie das deutsche Volk befreit worden ist, ja, von diesem tyrannischen Joch der Nazi-Diktatur. Wo man sagen muss, erstmal stimmt das nicht. Erstmal war es keine Befreiung, sondern es war eine krachende Niederlage. Es war eine krachende Niederlage eines Volkes, das mehrheitlich nationalsozialistisch gewählt hat, das so eingestellt war. Es hat damit zu tun, wie die deutsche Wiedergutmachungslüge nach dem Zweiten Weltkrieg war, wo man sehr, sehr viele, sehr ranghohe Beamte in den Ministerien, in den Gerichten, in der Polizei und so weiter gelassen hat und gesagt hat, gut, wir haben es hinter uns gebracht, wir sind eine demokratische Gesellschaft, das ist alles wunderbar. Es geht bis hin zu Frank-Walter Steinmeier, der dann zu seiner ersten Antrittsrede als Bundespräsident ein paar Tage nach der Bundestagswahl 2017 also sagt, ja, Deutschland hätte ja seine Lehren aus 2 Weltkriegen und aus dem Holocaust gezogen und erteilt jedem völkischen Denken eine klare Absage und Man sitzt eigentlich als denkender Mensch da und sagt, ist das Zynismus? Ist das eine Realitätsverweigerung? Was genau will dieser Mensch gerade sagen, nachdem ein paar Tage davor 6 Millionen erwachsene Deutsche eine völkisch denkende, nationalistische, antipluralistische Partei gewählt haben? Das ist vollkommener Irrsinn. Das heißt also, man hat es in der deutschen Erinnerungskultur und in der Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Nationalsozialismus, hat man sich auf ein sehr, sehr schmales, sehr freundliches Spektrum geeinigt. Und das, was tatsächlich im deutschen Kulturbetrieb passiert, und da gehören dann solche Sachen wie unsere Mütter, unsere Väter und so etwas dazu, also dass man ein Narrativ entwickelt von, wir waren ja auch Opfer. Also alle waren ja Opfer. Es gibt eine Telefonumfrage, die man gemacht hat, wo 90% der befragten Leute angegeben haben, dass es in ihrer Familie keine Nazi-Vergangenheit gibt. Das ist doch grotesk. Es ist absolut grotesk, wie man sich darauf geeinigt hat und man eigentlich sagen muss, nein, statistisch gesehen müsste man sich eingestehen, dass der Opa oder der Uropa sehr wahrscheinlich mehrere Menschen vergewaltigt hat, sehr viele Menschen gemeuchelt hat oder dann wie 200.000 bis 300.000 Menschen, die direkt an der Massenvernichtung von Juden beteiligt waren und die anscheinend nichts davon wussten. Also das ist tatsächlich grotesk, wie sich das Bild von deutschem Blickwinkel auf den Zweiten Weltkrieg gestaltet. Ist vollkommen absurd. Und dann natürlich, dass man sich darauf geeinigt hat und gesagt hat, gut, der Holocaust hat stattgefunden, wir streiten das nicht ab, 6 Millionen Juden sind gestorben, wir streiten auch das nicht ab und diese 6 Millionen Juden, die haben uns vergeben. Also auch dann so diese Vergebungskultur von, also der Inszenierung, dass man ja sich solidarisiert mit den jüdischen Opfern und sagt, wir waren ja auch, also im Prinzip ist uns ja genau das Gleiche passiert. Und dabei klammert man wahnsinnig viel anderes aus. Man klammert aus, dass der Zweite Weltkrieg in Europa 50 bis 70 Millionen Todesopfer gefordert hat. Eine Anzahl, die 10-mal höher ist als das, worauf man sich sozusagen im Konsens einigt. Und das ist etwas, was mich zutiefst verstört und mich zutiefst wütend macht. Das heißt also, man hat sich nicht mit der Kontinuität auseinandergesetzt, wie rassistisches, wie antisemitisches, wie antislawistisches Denken in der deutschen Bevölkerung weiterhin vorhanden geblieben ist. Man hat sich nicht damit auseinandergesetzt und daraus ist der Wunsch entstanden zu sagen, nein, dann packen wir mal eine andere Perspektive aufs Tablett. Nämlich diese, die postsowjetische Perspektive.
Damit also hat es angefangen, erzählt Dimitri Schad, mit diesem Blick auf die postsowjetische Situation. Dazu kam dann der Gedanke, könnte man das nicht irgendwie verbinden mit den aufkeimenden Neurechten?
Und das, was ich das Gespenstischste finde und was sozusagen das Erbe ist von dieser Politik, wie man Erinnerungskultur gestaltet, ja, und wie man dann so ein Gedächtnistheater, wie es Max Czollek nennt, veranstaltet, ist nämlich, dass es eine neue Gruppierung gibt, nämlich die Leute, die sagen, Gott sei Dank, ich bin stolz darauf, sagen zu können, endlich ist dieses, endlich hat man mir diesen Rucksack weggenommen, endlich darf ich wieder stolz sein auf dieses Land. Ich befreie mich von dem Maulkorb, den mir die furchtbare, linksversiffte Gesellschaft aufgelegt hat. Was fundamental nicht stimmt. Aber dieser Deutsche, der nationalistische Deutsche, der aber ein verstecktes Dasein geführt hat, und dann haben wir irgendwie diesen Gedanken entwickelt, dass es ein Coming-in in die Gesellschaft gibt. Dass wir das, was wir mit meinem Monolog gemacht haben bei The Situation, wo also rauskommt, dass der Deutschkursleiter Stefan eigentlich ein Russe ist, Sergej, dass wir das hier persiflieren und umgekehrt rummachen. Dass also der sowjetischstämmige Schauspieler Dimitri Schad eigentlich der Deutsche ist, der Musterdeutsche ist, der jetzt endlich wieder sein Coming-out oder sein Coming-in in die deutsche Gesellschaft haben kann. Jetzt, wo er sagt, das ganze Multikulti-Gedöns, was mal eine Zeit lang in war, spätestens bis dann tatsächlich Menschen in großer Zahl gekommen sind und man und Frau Merkel die Grenzen geöffnet hat und man jetzt also sagt, man ist ja permanent bedroht und man führt ja eigentlich nahezu einen Todeskampf und dass der ganze Hass, den man auf wahnsinnig viele Menschen hat, die in dieses Land kommen, eigentlich getarnt wird als ein Verteidigungskrieg, als etwas, dass man wirklich sagt, also unser Deutschtum ist ja nahezu bedroht. Also wir haben einen existenziellen, schicksalshaften Auftrag, den wir jetzt erfüllen. Und daraus wurde dann sozusagen dieser Gedanke geboren. Und was dann noch passiert ist, ich habe versucht, bei dem Teil von Dieter Schmidt das tatsächlich zu benutzen, und zwar die Rhetorik der AfD, die daraus besteht, etwas zu nehmen, wo man als normaldenkender Mensch zustimmt Und tatsächlich ist es ja auch so, also dass es psychologisch bewiesen ist, dass wenn man jemandem bei einer oder zwei oder drei Sachen zustimmt, man ihr noch mit höherer Wahrscheinlichkeit auch bei der vierten zustimmt.
Ja, dann habt ihr mir das Recht genommen, meine berechtigte Sorge um den Bestand unserer Kultur zu äußern. Und ich finde es einfach schön, dass ich davon ausgehen kann, dass alle hier in diesem Raum relativ frisch geduscht sind, dass alle sexuell ausgeglichen genug sind, um sich nicht gegenseitig zu betatschen und hier niemand eine Waffe trägt. Ich fühle mich in diesem Raum sicher und das ist da, wo die herkommen, eher eine Ausnahme. Und aber, ich will nicht behaupten, dass du lügst, aber ich würde schon noch gerne deine Geburtsurkunde und deinen Stammbaum sehen. Einfach nur, fuck it, ich sag's jetzt einfach nur, weil wir zu denen nicht mehr das Wort sagen dürfen, das wir schon immer zu denen gesagt haben und jetzt auf einmal nicht mehr sagen dürfen, weil sie sagen, es sei politisch nicht mehr korrekt und deswegen müssen wir unsere Kinderbücher ändern und Namen von Kaltschaum Gebäck und ich finde es einfach scheiße.
Dass man genau an diese Dinge appelliert und sagt, ich bin froh, dass ich in diesem Theaterraum davon ausgehen kann, dass niemand bewaffnet ist. Ich fühle mich in diesem Theaterraum sicher. Und natürlich spricht das unsere tiefsten Instinkte an, nämlich nach Sicherheit zu sagen, stimmt, ich natürlich auch. Gott sei Dank bin ich nicht in Afghanistan. Dass man sagt, gut, und wenn jetzt hier 10 Leute aus Afghanistan wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass es Gefahr gibt und so weiter und so fort. Und auf einmal macht man dann weiter. Und versucht, dieses Argument so lange weiterzutreiben, bis hin zu etwas, und damit hört es dann auf, weil wir dann gedacht haben, gut, wie kann man das dann in die höchste Potenz bringen, zu sagen, dann spricht man von Deutschland, Deutschland über alles auf der Bühne.
Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann schauen wir da drauf und in unserem Inneren spüren wir einen Stolz und ein Glück darüber, dass es bei uns anders zugeht als bei denen. Wir sind rational, wir sind professionell, wir sind friedlich, wir sind resistent gegen Krisen. Deutschland ist das einzige Land der Welt, das sich im Zeitalter der Krisen nicht zurück, sondern weiterentwickelt hat. Finanzkrise, Islamismuskrise, Klimakrise. Wir sind jeweils stärker daraus hervorgegangen, als wir reingegangen sind. Weil es das ist, was wir tun. Wir sind vernunftbegabt. Wir sind Bewohner eines großartigen Landes. Das ist unsere Heimat. Heimat ist ein Land per Definition, Land, Landesteil oder Ort, an dem man geboren oder durch ständigen Aufenthalt zu Hause ist. Das ist rational. Deutschland ist unsere Heimat. Und ich will mich nicht mehr dafür entschuldigen, dass ich Deutschland liebe. Wir sollten aufhören damit, unsere Heimat vor uns und vor anderen zu erniedrigen. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Und das heißt im Ursprung auch etwas anderes als das, zu dem es die Linken Denkverbote gemacht haben. Es heißt nicht, dass wir über alles herrschen sollten. Es heißt einfach nur, dass das Wohl dieses Landes über allen politischen Lagern stehen sollte.
Zu sagen, Deutschland, Deutschland über alles, ist eigentlich anders gemeint im Original. Und nur das reflexhafte linke Denken hat es dazu gemacht. Und eigentlich heißt das nur, dass man also das Interesse des Landes berücksichtigen sollte, über allen politischen Interessen. Und das Witzige war, dass bei der Premiere im Gorki-Theater, wo man also ein aufgeklärtes, kluges und diskursbewandertes Publikum erwartet, ein Zuschauer auf mich zukam und gesagt hat, dass er das ganz toll fand, was ich da also so über Deutschland, Deutschland über alles gesagt habe, weil es stimmt ja, also so dieses Argument, dass das ja eigentlich nur benutzt worden ist und verfremdet worden ist und es eigentlich was anderes heißt und man eigentlich das wieder benutzen könnte, das fand er total, total interessant. Und das hat er gar nicht gewusst, dass das geschichtlich eigentlich so pervertiert worden ist. Das Argument habe ich erfunden. Das ist eine reine Behauptung. Und trotzdem nur zu sehen.
Aber es stößt auf ein Bedürfnis offenbar.
Es stößt auf ein Bedürfnis und es stößt vor allem darauf zu zeigen, wie wir, also auch in einer aufgeklärten Gesellschaft, bei der wir denken, wir sind, um Herrn Steinmeier dann zu zitieren, wir sind befreit von jedem völkischen Denken. Nein, sind wir nicht. Ist die deutsche Gesellschaft auf gar keinen Fall. Und man sollte das anerkennen. Und das ist ein eindeutiger Beweis dafür, wie eine charmant rübergebrachte neurechte Rhetorik funktionieren kann.
Das Interessante ist ja, dass Sie enden ja dann mit dem Satz, ich weiß, dass viele hier im Raum so denken wie ich. Ich bin halt der Einzige, der das hier ausspricht, aber ich bin mir sicher, viele von Ihnen sehen das genauso.
Ja.
Spüren Sie das Publikum, wenn Sie diesen Monolog halten?
Absolut, das ist der Kernpunkt davon. Also das, was formal bei dem Abend ja gemacht wird, ist, dass das Saallicht immer an ist. Das heißt, ich sehe wirklich jeden Zuschauer. Ich kann direkt mit Menschen kommunizieren und es ist eine ungeheure Freude zu gucken, wie lange manche Menschen nicken oder ab welchem Zeitpunkt andere erst anfangen zu nicken. Es ist ein sehr, sehr, sehr verstörendes Gefühl, wenn ein, zwei Leute am Ende und nach diesen Sätzen anfangen zu applaudieren, weil dort dann wirklich so ein Moment entsteht von einer Ratlosigkeit, dass man nicht genau sagen kann, ob die Leute dem Inhalt zu applaudieren oder meiner sensationellen Performance, die ich dort abliefere.
Letzteres.
Wahrscheinlich Letzteres, nein. Aber sozusagen so dort zu gucken und zu sagen, da ist etwas, das befindet sich in einer Grauzone. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig reizvoll. Und wahnsinnig reizvoll, weil zumindest das, was, wenn Zuschauer mit mir ins Gespräch treten und das, was sie beschreiben, zu sagen, dass man sich ab einem bestimmten Zeitpunkt schmutzig fühlt, weil man überhaupt diesem Diskurs so lange gefolgt ist. Und das finde ich ein schönes Gefühl, wenn das ein Theaterabend leisten kann.
Der israelischen Regisseurin Yael Ronen hat Dimitri Schad am Maxim Gorki Theater in Berlin schon öfter zusammengearbeitet. Ihre Arbeiten entstehen meist als Gruppenprozess. Die Biografien ihrer Protagonisten fließen in die Inszenierung ein. Oft sprechen sich die Schauspieler mit ihrem richtigen Namen an. Mit Dimitri Schad habe ich über die Wirkung dieses Prinzips gesprochen, Rolle und Person zu überlagern. Entsteht die Spannung, das wollte ich von ihm wissen, genau dadurch, dass man mitunter nicht mehr trennen kann zwischen Privatheit und Spiel?
Die Wirkmechanismen sind andere, nämlich sie haben etwas damit zu tun, wie ich das spiele. Also angenommen, Sie würden einen Abend, weiß ich nicht, Richard III oder Richard III nach William Shakespeare sehen und ich würde den Richard spielen und irgendwann würde ich ausscheren zu einem sehr manipulativen Monolog, der sich also AfD-Gedanken gut bedient oder sowas. Da wäre sozusagen die Teilung eine eindeutige und ich wäre vermutlich, als Schauspieler würde ich in die Falle tappen, das so sehr auszustellen als etwas Böses und Blödes und Verachtenswertes, dass man als Zuschauer wiederum sagen kann, ah ja, stimmt, ja, das ist ja so saublöd. Wie können die anderen Figuren, wie können die so saudumm sein, da drauf reinzufallen? Vollkommener Quatsch. Und ich spiele es ja anders ab dem Augenblick, wenn ich sage, das sind meine Gedanken. Dann richtet sich ja mein Spiel darauf, dass über Wochen hinweg, und auch das vergisst man ja als Zuschauer manchmal, dass man das ja probt und sich nicht einfach nur hinstellt und das macht, sondern dass das eine extrem harte Arbeit ist, zu sagen, wie kriege ich das so persönlich, so direkt, dass ein Zuschauer diesen Satz glaubt.
Ja, das ist zum Beispiel bei Denial. Da spielen Sie einen Sohn, der erzählt vom Missbrauch durch seinen Vater.
Ja.
So extrem, und ich saß relativ weit vorne, und dann brechen sie in Tränen aus und sind wirklich völlig aufgelöst auf der Bühne. Da war ich so hin und her gerissen und dachte, das ist mir jetzt eigentlich viel zu viel. Ich will nicht so nah an den rankommen. Ich will das gar nicht so spüren, weil man natürlich sofort denkt, das ist, hat er wirklich erlebt. Es ist so gespielt, dass man das gar nicht anders sich vorstellen kann.
Ja.
Lässt sich sowas dann Abend für Abend wiederholen? Ist das, also, weil es kann sich ja auch genauso gut abnutzen und dann in so eine seltsame Pose dann verwandeln.
Das ist schwer, das Abend für Abend zu machen, aber das ist dann mein künstlerischer Anspruch, das zu schaffen. Gerade dann bei Denial so zwei Anekdoten vielleicht dazu, oder Anekdoten ist ein falsches Wort dafür. Bei der Premiere, es war komisch, weil es die seltsamste Premierenfeier war, die ich jemals erlebt habe, weil ich glaube wirklich, manche Kollegen gedacht haben, dass ich dort die Wahrheit erzähle, mir deswegen auch nicht zum Abend irgendwie so gratulieren konnten oder sowas und ich das dann also im Nachhinein gehört habe, dass andere gefragt hätten, ob das wirklich stimmt. Und einmal, als ich diesen Abend gespielt habe und ein Zuschauer auf mich gewartet hat und als ich dann runterkam und er hatte dreckverschmierte Hände und aufgequollene Augen und hat mich umarmt und gesagt, dass er sich bedankt dafür und dass er das mutig findet und dass er, während ich erzählt habe, sich also an das Missbrauchserlebnis erinnert gefühlt hat, was ihm widerfahren ist. Und dass er deswegen auch rausgegangen ist und in den Garten, also sich übergeben hat. Und ich war in einem sehr, sehr, sehr merkwürdigen Zustand dann in diesem Augenblick, weil einerseits ist es schön zu wissen, dass die Ernsthaftigkeit, mit der ich versuche, dann diese Rollen zu gestalten, so überzeugend ist und so weit rüberkommt, dass ein Mensch sich da drin so sehr wiederfindet, dem das wirklich selbst passiert ist. Und tatsächlich habe ich auch für Denial habe ich mehrere Menschen interviewt und mich mit mehreren Menschen getroffen, die mir glücklicherweise sehr offen und ehrlich von ihren Missbrauchsgeschichten erzählt haben. Und andererseits ist es dann natürlich so, habe ich mich wahnsinnig schäbig gefühlt, weil ich dachte, oh nein, das ist sozusagen Betrug an einem Zuschauer. Und da kommen wir dann auch wahrscheinlich wieder in den Selbstwiderspruch, den ich anfangs auch erwähnt habe, den man dann wahrscheinlich als Theaterschaffender oder als Schauspieler hat.
Was ist denn Ihre Haltung dann dazu? Also haben Sie das Gefühl, also so ein bisschen klingt es ja durch, dass Sie sich doch ein bisschen seltsam gefühlt haben, als dieser Zuschauer sich so verbrüdert hat mit Ihnen, weil Sie ja offenbar aus seiner Sicht das gleiche Schicksal eines Missbrauchsopfers teilen. Ist das schon Verrat an der Geschichte, wenn man sie sich so aneignet, dass sie als authentisch rüberkommt, aber eben ja gar nicht authentisch ist? Oder einfach große Schauspielkunst?
Ich traue mir selbst nicht zu, das zu interpretieren oder da etwas zu sagen. Meine Haltung dazu ist, dass ich versuche, die Geschichten, die ich auf der Bühne erzähle, mit einer möglichst großen Wahrhaftigkeit zu machen. Und wenn es eine Wahrhaftigkeit ist in einem bissigen Humor, dann ist es das. Und wenn es eine Wahrhaftigkeit ist in einer wahren, echten Emotion, dann bin ich auch das schuldig. Und das, was mich da drin schützt, ist der performative Aspekt meiner Arbeit, den ich dann sozusagen auch verwende, um mir das erlauben zu können. Also nicht wie der klassische Verwandlungsschauspieler, sondern das ist sozusagen wie eine Form von Schauspielerei, die in den letzten Jahren, glaube ich, entstanden ist. Also die eine Synthese ist aus dem Performativen und aus dem Verwandlungsschauspieler. Und tatsächlich auch mit dem Authentizitätstheater so weit umzugehen, dass man sagt, der Authentizitätsglaube im Theater ist ja natürlich auch nur ein Vehikel, ist ein Mittel. Aber ich kann als Schauspieler analysieren, wie funktioniert dieses Mittel? Wie kann ich betonen, wie kann ich einen möglichst wahrhaftigen Duktus auf der Bühne erreichen, dass das glaubwürdig wird? Also dann wiederum die Mittel zu analysieren und zu schauen, wie kann ich das anwenden? Und da drin sehe ich meine Arbeit. Und es ist schön, wenn sie so weit ankommt, dass sie tatsächlich zu einer Glaubwürdigkeit führt. Also ich könnte umgekehrt rum die Frage stellen, wann hat man das letzte Mal eine Richard der Dritte Aufführung gesehen und gesagt, boah, ich habe wirklich gedacht, der Schauspieler verschwindet. Ich sehe gar nicht mehr Lars Eidinger, sondern nur noch Richard den Dritten. Das passiert ja nicht. Aber zu sagen, ich weiß nicht genau, was er davon ernst gemeint hat und was nicht, finde ich eine sehr schöne, moderne Form von Theater und etwas, was dann auch eben nur Theater leisten könnte.
Rückblende auf das Jahr 2013, das Jahr des großen Theaterglücks für Dimitri Schad. Nach seinem Studium an der Theaterakademie August Everding in München hatte er seine ersten Engagements in Bochum und Essen hinter sich und kam ins junge und diverse Team von Schirmin Langhoff und Jens Hilje am Maxim Gorki Theater. Wie hat er diese Zeit dort erlebt und war das ein anderes Arbeiten als an anderen Stadttheatern?
Also das, was die erste Spielzeit am Gorki ausgemacht hat, war absolutes Theaterglück. Also ich glaube, das war so eine Art von Spielzeit, die man sich als Schauspieler wünscht, dass man sie einmal in seiner Karriere erleben darf. Nämlich eine absolute Freiheit davon. Wir haben gestartet mit der festen Überzeugung, dass alle sowieso gegen uns sein werden. Mit der Entbehrung, dass wir auf deutlich mehr Gehalt an anderen Häusern verzichtet haben und sozusagen deutlich mehr Prestige, sondern uns entschieden haben aus inhaltlichen Gründen. Dort zu sein. Das heißt also, der Glaube daran zu sagen, wir machen hier das Richtige, gepaart mit der Entschlossenheit zu sagen, und wir wissen, wir werden vermutlich dafür gehasst werden, hat natürlich, also hat uns als Gemeinschaft unglaublich zusammengeschweißt. Und auf einmal aber so eine Art von Gegenliebe aus dem Zuschauerraum zu bekommen. Auf einmal so eine Art, dass Zuschauer eben reagiert haben, als hätte man so den Theaterschleier weggezogen und als wären sie Teil davon. Dass bei so vielen Abenden Zuschauer beschrieben haben, das fühlt sich gar nicht mehr wie Theater an.
Und das ist als Kompliment
gemeint. Als Kompliment gemeint. Und das hat, also ich kriege jetzt gerade, Sie können das bestätigen hier,
Gänsehaut.
Ich kriege Gänsehaut, während ich das erzähle, weil es ein unglaublich schönes Erlebnis war, wo wir wirklich darstellerisches und erzählerisches Neuland betreten haben.
Und die Liebe war so stark, dass er dann auch Gorki gleich Theater des Jahres wurde. Sie wurden Schauspieler des Jahres. Also es prasselte dann auch Anerkennung von öffentlicher Seite, nicht nur vom Publikum.
Ja.
Wie hält man sowas dann, so eine Anfangseuphorie?
Schwierig. Schwierig, weil wir dann, glaube ich, in der zweiten Spielzeit waren wir ziemlich überfordert davon. Und auf einmal, wie wahnsinnig schnell dann so die Eröffnungspremiere waren, dann die Nibelungen oder eine der drei Eröffnungspremieren waren die Nibelungen, wo dann auf einmal Journalisten geschrieben haben, Multikulti-Ensemble scheitert an großer deutscher Sprache. Wo man dann gedacht hat, ach du Scheiße, wo kommt dieser Hass auf einmal her? Also so wie auf einmal man dann so unter einer Beobachtung stand und ganz plötzlich sich auch das Publikum ausgetauscht hat. Auf einmal hatten wir dann in der zweiten Spielzeit ein Publikum drin, was ich in der ersten Spielzeit überhaupt nicht dort drin gesehen habe. Das waren dann so das großbürgerliche Theater, die dann also wahrscheinlich ihre Abos an anderen Berliner Bühnen haben und dann so vorbeigekommen sind und dann aber mit verschränkten Armen da saßen und gesagt haben, okay, dann zeigt uns mal, was ihr so Geiles macht. So geil finden wir das gar nicht. Und ich glaube, so diese zweite Spielzeit hat uns völlig unvorbereitet getroffen. Also wo man diesen Erfolg überhaupt nicht kombinieren konnte damit und ihn sozusagen gar nicht halten konnte, weil auf einmal die Zuschauerliebe sich ausgewechselt hat oder da was vollkommen anderes irgendwie so drin war. Und in der dritten Spielzeit, wo wir es ja nochmal zum Theater des Jahres geschafft haben, da haben wir uns dann wieder gefangen und wieder so auf die eigenen Werte besinnt. Aber natürlich, und auch da ist wieder so der Widerspruch, wie schafft man es, die Relevanz und die eigene Stärke beizubehalten und trotzdem offen zu sein für Neues und was können neue Impulse sein, um das weiterzuentwickeln und nicht nur auf der gleichen Stufe zu bleiben. So. Und das sind Spannungsfelder, denen man sich dann auch im Theater stellt und sagt, man ist in der Produktion und denkt, ui, das fühlt sich jetzt aber gerade ein bisschen an wie Common Ground Teil 2. Irgendwie scheiße. Und oh, das ist jetzt gerade so ein bisschen wie Smalltown Boy, aber ein lauwarmer Aufguss so vom Teebeutel. Wie geht man irgendwie damit um? Wie führt man das Publikum zu neuen Dingen heran? Oder festzustellen, bei uns im Publikum läuft also grundsätzlich die Uraufführungen, die neuen Stücke, aber es laufen keine Klassiker. Wie geht man damit um und sowas? Und da ist Theater einfach ein sehr, sehr, sehr vitaler Organismus und Erfolg ist ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert.
Sie sind aber sehr erfolgreich und jetzt eben nicht mehr im festen Ensemble. Mhm. Gibt es denn schon andere Häuser, die die Finger nach Ihnen ausstrecken und Sie zu sich holen wollen?
Glücklicherweise ja. Also es gab sehr, sehr viele Festengagement-Angebote, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil man natürlich so... Ich stelle in letzter Zeit so etwas fest und vielleicht ist es dann irgendwie so, dass das Alter, was dann so dazu kommt, oder dass man so denkt, okay, man hat jetzt 10 Jahre Theater gespielt, ich habe mehr Produktionen abgespielt, als ich gerade noch spiele. Sehr, sehr viele Abschiede und irgendwann wird auch so die Zahl der Zeugen wird dann irgendwann dünner und man kann das nicht nochmal aufblättern. Man kann nicht jemandem das Buch, das man geschrieben hat oder das Haus, das man gebaut hat, zeigen und sagen, das habe ich gemacht, sondern dann ist es irgendwann nur noch in der Erinnerung zu sagen, ich habe mal den Hamlet gespielt.
Das ist ja das Schicksal der Theatermacher.
Genau. Und das
trotz Videomitschnitte, die es ja inzwischen
die gibt. Aber
natürlich ja nicht rankommen.
Überhaupt nicht rankommen. Und dann also so nach einer bestimmten Zeit etwa also gespiegelt zu bekommen, deine Arbeit hat einen Wert und eine Sichtbarkeit und wir haben ein Interesse daran. Ja, dass es einfach offene Einladungen waren zur Kooperation und zur Zusammenarbeit, ist etwas, was mich ungeheuerlich freut. Und ich habe aber leider die Festengagements bisher alle abgesagt, weil ich, wie gesagt, ein bisschen ein kleines Sabbatical brauche und Ruhe und Konzentration, weil es mich auch so ein bisschen nach diesen 6 Jahren am Gorki so reizt zu gucken, was ist die neue Art zu spielen oder wie kann man der Welt, die sich so rasant verändert hat, und die hat sich ja verändert in den letzten 6 Jahren dann auch, zu sagen, wie findet man dort eine spielerische Form, um dem begegnen zu können?
Ich glaube, das ist ja eine Frage, die jetzt momentan sowieso viele oder eigentlich alle Häuser umtreibt. Die Frage, was kann Theater eigentlich in diesen Zeiten für eine Rolle spielen? Ich habe das Gefühl, Theater wird immer mehr zum Diskursraum für direkte Begegnung und Austausch. Und wenn es das ist, ist es auch interessant. Aber wo bleibt die Kunst im Theater? Das sind ja so Fragen, die
einen... Das sind absolut, absolut berechtigte Fragen. Und ich fand das für mich sehr schwer auszubalancieren, zu sagen, gleichzeitig auf der Suche nach diesem Neuen zu sein und aber etwas reproduzieren zu müssen oder sozusagen gerade in dem Produktionsmodus zu sein. Und das ist jetzt einfach etwas für mich, wo ich mich auf die Suche begebe und viele aktuelle Autoren lese, nicht nur Theaterautoren, sondern Romanautoren, aktuelle Filme anschaue, gucke, wie verhält sich eine Serie in Dramaturgie, also wie verändern sich unsere Sehgewohnheiten, wie verändern sich unsere Aufmerksamkeitsspannen. Also wie ist das im Theater, wo man dann bisher geglaubt hat, immer man könnte Leute eigentlich nur für 90 Minuten fesseln, weil Filme halt 90 Minuten gedauert haben und es gab dann irgendwelche Leute halt eben wie Castorf, die gesagt haben, nein, wir machen das deutlich länger und wir machen das bis zur Erschöpfung und jetzt aber viele Leute in der Lage sind, eine ganze Nacht eine Staffel von irgendeiner Serie zu binge-watchen und zu sagen, 10 Stunden dran zu bleiben. Und müsste man dann eigentlich im Theater nicht das noch weiter übertrumpfen und gucken, also so, wie verhält es sich mit Länge, mit Form? Wie kann man andere Wege finden von Vereinbarkeit, von Kunst und Direktheit? Weil zum Beispiel kann, also nur als Beispiel kann ja tatsächlich ein Regiearrangement ein sehr kunstvolles sein und trotzdem die Spielweise da drin eine sehr direkte oder die sich also in den Mitteln von authentischem Spiel bewegt. Das ist, glaube ich, kein Widerspruch. Und das zu finden oder nochmal vielleicht mit ein paar neuen Weggefährten zusammenzukommen, wenn auch nur aus der Ferne und nur vom Sehen und zu denken, wie entwickle ich das weiter? Denn das vermisse ich tatsächlich. Ich erinnere mich, wie ich einmal, das war Jens Harzer, habe ich meinen Monolog-Fable zu verdanken, weil als ich ihn einmal in Immer noch Sturm gesehen habe und diesen Schlussmonolog, den er dann hält, wo er also alleine dort eine halbe Stunde durch diese vollgeschneite Bühne wartet und wie ein Schauspieler, der aber nicht mehr spielt, sondern nur noch, er kämpft alleine mit diesem Text. Und das gesamte volle Thalia-Theater hing ihm so an den Lippen und hat das angeschaut. Und an dem Abend bin ich rausgegangen, habe schlimm geweint und gedacht, ich höre morgen auf zu spielen.
Weil sie nicht so gut sind wie Jens Harzer oder wie?
Weil ich gedacht habe, das war eine totale Erleuchtung. Und dann glücklicherweise bin ich über die erste Trauer hinweggekommen, sondern habe gesagt, nein, Monologe finde ich geil. Und vor allem solche Sachen, die sich nicht in einer Kunstform verschanzen, von irgendwelchen Nummernrevuen, sondern tatsächlich, dass die Besonderheit von Theater ist die Auseinandersetzung von Schauspielern mit Text.
Das heißt, Sie schreiben ja immer nur Monologe, heißt es auch in dem Stück von Yael Roon, nie Dialoge, stimmt das?
Doch, ich schreibe auch gerne Dialoge, aber die muss man dann so, ich finde, das, was ich als künstlerisch tätiger Mensch, der Respekt, den ich anderen Kollegen und Kolleginnen entgegenbringe, ist der, dass ich nie eine Kollegin oder einen Kollegen inszeniere, dass ich nie darum bitte, dass sie etwas so spielen sollen, damit ich dann meine Sülze so spielen kann, wie ich das möchte, sondern dass ich ihnen die absolute Freiheit lasse. Und das ist deswegen manchmal so bei Dialogen, da braucht man ja einen Partner und ich lege dann ungerne Kolleginnen oder Kollegen irgendwelche Sätze in den Mund. Das kann ich dann eben machen, wenn ich Drehbücher schreibe.
Jetzt also nimmt sich Dimitri Schad eine Auszeit, um in Ruhe zu erforschen, welche künstlerisch neuen Formen und Mittel es im Theater geben könnte. Seine Fans müssen darüber nicht traurig sein, denn im Gorki ist er derzeit noch in mehreren Produktionen zu erleben. Ist, und das will ich zum Schluss unseres langen Gespräches von Dimitri Schad wissen, ist für ihn, in dessen Biografie sich so viele Identitäten vereinen, ist für ihn die Debatte um Begriffe wie Heimat und Herkunft eine Debatte, die er mit Interesse verfolgt?
Also seit, again, so um auf die Bundestagswahl von 2017 zurückzukommen, wo also in einem Jahr, in dem es dann 1000 Gewaltangriffe gab auf geflüchtete Menschen von rechtsnationaler Seite, wo 6 Millionen erwachsene Deutsche eben die AfD gewählt haben und die Antwort darauf war dann, das Heimatministerium zu gründen, ist etwas derart Gespenstisches und etwas derart Dummes, dass ich diesen Begriff und alles, was damit auch nur irgendwie konnotiert ist, so sehr in die negative Ecke meines Hirns geschoben habe, dass ich dem überhaupt nichts Positives abgewinnen kann. Das ist genauso wie das Gespräch über Leitkultur. Es ist Ausdruck von einer kulturellen Dominanz, die sich negativ und herablassend so vielen anderen Lebens- und Liebesweisen gegenüber gebiert, dass ich das überhaupt nicht ernst nehmen kann. Also diese beiden Begriffe, die erfüllen mich auch mit einem Schrecken und mit einer Abscheu. Und glücklicherweise bin ich in einem Umfeld von diskursiv extrem, extrem bewanderten Menschen, die das so viel klüger und poetischer und liebenswerter ausdrücken könnten, als ich dazu imstande bin, durch deren Beobachtung ich das einfach feststellen konnte und gemerkt habe, wie unendlich viel pluraler unsere Gesellschaft ist, als ich das vor meiner Gorki-Zeit jemals für möglich gehalten hätte. Obwohl ich mich damals schon für einen aufgeklärten und ganz smarten Typen gehalten habe. Aber das, was teilweise Menschen so im assoziierten Umfeld vom Gorki für Diskurse führen, da schlackere ich mit den Ohren, weil ich mich für dann auf einmal in einer Position wiederfinde, wo ich denke, mein Gott, bist du dumm und hinterwäldlerisch. Da gibt es ja noch eine ganz, ganz große Wahrheit dahinter.
Wir sind am Ende.
Am Ende der Geschichte.
Dann wünsche ich für das Theater-Sabbatical, was ja eigentlich auch nur so ein halbes ist, also ja, vielleicht eher so ein festes Ensemble-Sabbatical, ja, wünsche ich anregende Inspiration für die weitere Theaterarbeit und danke, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Sie hörten in Stunde 1 Labor der Schauspieler Dimitri Schad im Gespräch mit Susanne Burkhardt.